Zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb ein ganz herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich. Am Tag der Deutschen Einheit schauen wir in den Osten Deutschlands. 13 Jahre Nationalsozialismus und 40 Jahre Kommunismus haben die Gegend zu der entchristlichsten Region Europas gemacht und vielleicht sogar zu der am wenigsten religiösen Region der ganzen Welt. In Ostdeutschland sagt mehr als die Hälfte der Bürger von sich, sie seien Atheisten. Weniger als 8% glauben an einen persönlichen Gott, mehr sogar als in Japan. Zum Vergleich, in Westdeutschland glaubt immer noch ein Drittel aller evangelischen und katholischen Christen an einen Gott, der Anteil am Schicksal jedes Menschen nimmt. Und nur 9% im Westdeutschland bekennen sich als Atheisten. In Ostdeutschland sind es mehr als die Hälfte. Der Osten Deutschlands ist also Diaspora im wahrsten Sinne, echtes Missionsland. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir am heutigen Tag der Deutschen Einheit mit Monsignor Georg Austen. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Herzlich willkommen, Monsignor Austen.
Ja, guten Tag.
Monsignor Austen, der Tag der Deutschen Einheit, ist das für Sie auch der Tag, mit dem die Arbeit des Bonifatiuswerkes im Osten Deutschlands überhaupt erst beginnen konnte? Oder war der Osten schon zu DDR-Zeiten eines Ihrer Einsatzgebiete?
Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ist ja als Hilfswerk für den Glauben schon 1849 gegründet worden. Das heißt, gerade so im Anfang waren es ja eher so, da sind die Katholiken, auf der anderen Seite die Protestanten, und von Anfang an gehörten gerade auch die ostdeutschen Diözesen oder diese Region zum Hilfswerk des Bonifatiuswerkes, weil dort überwiegend Menschen mit einem protestantischen Glauben auch lebten. Mhm. Und von daher war es eine ganz wichtige Funktion auch in dieser Zeit. Über all die Jahre war sozusagen Ostdeutschland und Norddeutschland dabei. Nordeuropa und das Baltikum kam ja erst viel später dazu.
Mhm. Das ist das, was wir heute vor allem kennen, die Einsätze des Bonifatiuswerkes im Norden Europas. Aber ganz klassisch sind sie im Osten schon präsent gewesen, auch Deutschlands. Wie war das zu DDR-Zeiten?
Zum einen war natürlich die sogenannte Wende ein ganz wichtiger Punkt bis heute, dass wir mehr und mehr auch als Einheit zusammenrücken konnten. Aber das Bonifatiuswerk war, glaube ich, die stärkste Klammer der katholischen Kirche zu den Glaubensbrüdern und Schwestern in der DDR-Zeit, in der Zeit des Sozialismus, wo es sehr schwierig war, auch den Glauben zu leben. Es war für Katholiken, aber auch für Protestanten schwierig, sich zu bekennen. Man wurde manchmal gehindert, das Abitur zu machen, konnte nicht den richtigen Beruf auch ausüben. Also es war sehr schwierig für die Kirche eine Lebensform zu finden. Aber gerade auch das hat sie oftmals gestärkt, nach innen im Zusammengehörigkeitsgefühl. Und sie brauchten Solidarität. Sie brauchten Solidarität im Gebet, aber sie brauchten vor allen Dingen auch Unterstützung und finanzielle Hilfen. Hier im Bonifatiuswerk wurden ganz viele Pakete gepackt, die geschickt wurden. Es wurden Kindergartenbauten ermöglicht, die Kirchen wurden ermöglicht. Die Pfarrer, die Pastoral wurde unterstützt. Das war gerade in dieser Zeit ganz, ganz wichtig. Zuvor war das natürlich auch schon mitgegeben, aber in dieser Zeit nochmal besonders. Und diese Dinge, auch die Partnerschaften, die sich dort gebildet haben, mit Pfarreien im sogenannten Westen oder zu Diözesen, die haben mitgeholfen, dass wir als katholische Kirche auch zusammen leben konnten und auch gegenseitig unterstützen konnten.
Jetzt nach der Wende hat sich das Panorama insgesamt verändert. Nicht? Sie haben diese Kontakte die ganze Zeit über gehalten zu den Katholiken im Osten Deutschlands, gerade in dieser schweren Zeit. Und jetzt liegt das ganze große Missionsgebiet aus Sicht der Kirche, der Christenheit überhaupt vor uns dort. Schauen wir aber vielleicht doch nochmal ganz zurück in die Geschichte des Bonifatiuswerkes, auch zu dem Namen. Das Bonifatiuswerk trägt ja den Namen des großen Deutschlandmissionars Bonifatius. Das war ein Benediktinermönch aus England, der im Auftrag des Papstes im 8. Jahrhundert die heidnischen Völker in unseren Breiten missioniert hat. Bonifatius war dabei auch in Thüringen, um dort Klöster zu gründen. Also man möchte es vielleicht heute gar nicht so glauben, aber offensichtlich sind Teile des Ostens Deutschlands ja sogar so etwas wie eine Wiege des Christentums in unserem Land.
Ja, Gott sei Dank haben wir die alten Wurzeln. Aber ich möchte nur so ein Vorurteil etwas wegräumen. Es geht, glaube ich, wenn wir von Missionsland sprechen, nicht nur um den Osten, sondern Missionsland ist Deutschland insgesamt geworden, wenn es auch um die Christen geht. Wir haben inzwischen auch, wenn Sie um die Region von Köln schauen, um die 50% Christen oder in München sind es unter 50% Christen. Natürlich im Osten Deutschlands nochmal in viel, viel extremerer Weise, auch durch die Geschichte, die so mitgekommen ist. Aber da sind wir insgesamt herausgefordert. Und wenn Sie an Bonifatius denken, wenn man seinen Namen übersetzt, Bonifatiere, etwas Gutes tun, dann trifft das genau das Ziel oder Anliegen des Bonifatius-Werkes, nämlich auf der einen Seite das Evangelium weiterzugeben und auch zu leben im Sinn des heiligen Bonifatius und auf der anderen Seite ein Hilfswerk der Solidarität zu sein und auch Gutes zu tun und zu unterstützen, gerade wo eben unsere Glaubensbrüder und Schwestern in einer Minderheitensituation leben. Aber oftmals können wir gar nichts vom Glauben weitergeben. Da geht es um Neu- und Erstevangelisierung, weil vielen Menschen der Glaube und die Kirche fremd geworden sind. Aber ich würde trotzdem nicht von Ungläubigen in erster Linie sprechen, sondern Menschen, die auf der Suche sind, wo wir ihnen auch Zugänge eröffnen können. Und das ist die Herausforderung. Und bei Klöstern denke ich beispielsweise an Helfter, Gertrud von Helfter oder die Mechthild von Magdeburg. Ein Kloster, das in Ruinen lag nach der DDR-Zeit, das wieder neu besiedelt worden ist. Für mich sehr beeindruckend, wenn ich dort bin. Auch die Gastfreundschaft, die man erlebt, aber eben in diesem säkularisierten Umfeld ein Ort des Gebetes, ein Atemraum des Glaubens, wo Menschen auch hinkommen, ob sie jetzt getauft sind oder nicht getauft sind, um mit dem Glauben, mit dem Gebet in Berührung zu kommen, aber auch mit ihren Fragen landen zu können. Und die Schwestern, die dort leben, die sind auch kulturell ein Anziehungspunkt geworden. Man hat jetzt gerade auch gemerkt, im Gedenken an die Reformation, dass viele auch dort Station gemacht haben. Und ich bin sehr froh, man nennt es ja oft das Wunder von Helfter als ein Beispiel, dass dort sich in diesen alten Ruinen neues christliches Leben angesiedelt hat und lebendig ist.
Ich meine, das war ja schon die frühen Mönche, auch Bonifatius selbst, die haben sehr auf die Gründung von diesen Klöstern, von diesen Brennpunkten des Glaubens auch gesetzt, um dann von dort aus in die ganze Umgebung auszustrahlen. Wir werden gleich noch sehen, dass das auch weiterhin ein Ansatzpunkt der Kirche auch für unsere Zeit sein kann, auch wenn die Zeiten sich ja nun sehr, sehr gewandelt haben. Aber Klöster bleiben Anziehungspunkte auch für die Menschen unserer Zeit. Gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz auf den Begriff Diaspora. Also der Osten Deutschlands ist ganz klar Diaspora. Und Sie sagen, Monsignor Austen, auch der Westen Deutschlands bewegt sich in die Richtung, wenn man die Entwicklung beobachtet. Was bringt so eine Diaspora-Situation für die Kirche alles mit sich?
Wenn wir jetzt grundsätzlich bei Diaspora anfangen, vielen ist der Begriff ja gar nicht mehr so geläufig. Diaspora heißt ja in der Zerstreuung leben. Es kommt aus dem alten jüdisch-christlichen Erfahrungshorizont, gerade die Juden, die ja zerstreut wurden und dann in der Zerstreuung lebten. Und wenn ich von Diaspora spreche, dann muss ich das etwas differenzieren. Es gibt nicht das eine Bild der Diaspora. Das eine ist das Zahlenmäßige. Also wo ich in einer Minderheitensituation unter anders Lebenden oder anders Glaubenden zu Hause bin. Und das merken wir eben im Osten Deutschlands, wo über 70% bis an die 80% keiner christlichen Konfession angehören und vielleicht 2-3% dem katholischen Glauben angehören. Aber neben der zahlenmäßigen Diaspora gibt es auch eine emotionale oder eine Glaubensdiaspora. Auch in katholisch geprägten Gebieten, ich bin in Paderborn mit dem Bonifatiuswerk, aber wenn Sie auch an die Regionen denken, um Köln oder um München herum, wie erlebe ich Menschen, die auch ihren Glauben leben und praktizieren? Da kann man auch in den Gemeinden oftmals sehr allein sein oder wo auch inzwischen manchmal die Christen in einer doppelten Diaspora-Situation leben, nicht nur in der Kirche, zu der sie gehören, sondern auch als Christen insgesamt oder wenn ich dann auch noch fremd bin und Migrant, also wo ich unter anderen Menschen leben mit meiner Welt und auch sehen muss, wie kann ich mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen klarkommen. Und das hören wir eben oft, dass auch Katholiken sich oftmals allein vorkommen in ihrer Gemeinde oder Jugendliche, wenn die am Sonntag zur Kirche gehen und sagen, bin ich denn der letzte Mohikaner, der das misstut. Da muss man einfach sehen, dass die Diaspora ein neues Gesicht bekommen hat. Das alte Gesicht Da sind die evangelischen Christen, da sind die katholischen Christen, so hier in Deutschland, das trägt schon lange nicht mehr, sondern man muss sehr differenziert hinschauen und es gibt viele Ungleichzeitigkeiten, die auf uns zukommen und wo ich das auch nur denken und kann im Kontext von Europa, also das eben wahrzunehmen und was für uns die Diaspora ausmacht, oftmals, dass es kleine Gemeinschaften sind, vereinzelt zu leben. Wenn ich manchmal der einzige Katholik in der Schulklasse bin oder die einzige Katholikin an der Schule, sogar weite Wege, um Gottesdienst zu feiern, um Gemeinde erleben zu können, wenig materielle Möglichkeiten, die es gibt, aber eben eine enge Verbundenheit und wo es gerade darauf ankommt, dass der Einzelne zählt, das sind so einige Motive, die man an die Diaspora anknüpfen kann und wo wir als Weltkirche auch gerade den Auftrag haben und solidarisch auch zu unterstützen.
Und im Norden Europas, in den skandinavischen Ländern, wie ist da die aktuelle Lage? Also ich meine, da ist das ja schon etwas früher vorangeschritten gewesen. Deshalb frage ich mich, ob wir von der Lage dort etwas lernen können auch.
Man kann davon etwas lernen. Es war ja lange verboten, in den nordischen Ländern auch katholisch zu sein. Es gab die Staatskirchen oder es gibt sie teilweise noch. In Schweden und Norwegen hat man die Staatskirche ja aufgelöst. Die Verbindungen sind aber auch spürbar. Und das heißt, dass vornehmlich eben dort die lutherische Kirche oder die Staatskirche auch die Zugehörigkeit der Mitglieder hat. Die katholische Kirche dort hat Mitglieder von registrierten Katholiken, weil oftmals Katholiken kommen, die natürlich nicht registriert sind, zwischen 1 und 3% der Bevölkerung. Aber, und das ist der Unterschied, es ist eine sehr stark wachsende Kirche, in kleinen Zahlen natürlich. Aber in Schweden beispielsweise wächst die katholische Kirche jedes Jahr um 15 bis 20%. Häufig sind es Migranten oder es sind Flüchtlinge oder eben Menschen, die konvertieren oder Arbeitssuchende, die auch da sind. Ob das jetzt Polen sind, ob das Leute aus den Ländern Afrikas sind, ob das Kroaten sind, ob das Philippinen sind. Das kennzeichnet die Kirche dort. Ich bin gerade noch in Norwegen und Schweden gewesen. Eine sehr junge Kirche, die auch gerade den Menschen dort eine Beheimatung gibt. Die Gemeinden bestehen vielfach aus über 100 Nationen. Eine Kirche im Aufbruch, eine materiell arme Kirche. Es gibt nicht das System der Unterstützung wie in Deutschland durch das Kirchensteuersystem, sondern viele sind finanziell, und da möchte ich auch allen Danke sagen, die es mit ermöglichen, darauf angewiesen, durch das Bonifatiuswerk mit unterstützt zu werden in der Seelsorge oder eben auch in den Gemeinden. Aber was mich immer beeindruckt, ist die Gastfreundschaft, dass bei allen Problemen, die es natürlich auch gibt, es eine Herzlichkeit gibt, dass man auch merkt, dass sie sich als Bereicherung und nicht nur als Befremdung erleben und dass gerade die Kirche dort wächst, in einem Bewusstsein auch ja lebendig zu sein, aber eben auch eine geistliche Heimat zu geben. Und das beeindruckt mich immer sehr. Und ein Kennzeichen ist dort auch immer das 8. Sakrament, der Kirchenkaffee. So nennt man es, das nach dem Gottesdienst, denn manchmal sind die Menschen 2 bis 3 Stunden am Sonntag unterwegs zum Gottesdienst, dass man hinterher zusammenbleibt, Kaffee trinkt, sich kennenlernt. Und das ist einfach toll, aus so vielen unterschiedlichen Sprachgruppen sich auch zu erleben. Und da spürt man schon den Hauch der Weltkirche.
Monsignor Austen, Sie haben erzählt, dass schon auch die Klöster angesprochen, Helfter, das wieder aufgebaut wurde. Nach der Wende ist ja einiges Geld in den Wiederaufbau auch von bedeutenden Kirchen gesteckt worden. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden, evangelische Kirche. Unter den katholischen Kirchen ist die Propsteikirche St. Trinitatis, also die Dreifaltigkeitskirche in Leipzig, eine der ganz bedeutenden. Die ist vor 2 Jahren wieder neu eingeweiht worden, genau an dem Ort, wo die im Zweiten Weltkrieg zerstörte alte Propsteikirche stand. Das Bonifatiuswerk hat da kräftig bei der Finanzierung mitgeholfen. Warum ist Ihnen diese Kirche ein solches Anliegen gewesen?
Also zum einen muss man sagen, es ist natürlich eine zahlenmäßige extreme Diaspora. Und die neue Kirche, die ist jetzt gebaut worden, ich kann fast sagen, so ein Filetstück mitten in der Stadt gegenüber vom neuen Rathaus. Also sehr einladend und sozusagen auch eine Visitenkarte für die katholische Kirche. Und die Gemeinde dort in Leipzig, sie ist immer mehr gewachsen. in den Jahren und wächst auch weiterhin, dass man sagen muss, dass immer mehr auch junge Menschen, junge Familien dazu kommen. Und mir hat der Propst, er war jetzt vor kurzem hier, so augenzwinkernd gesagt, fast wird die neue Kirche schon zu klein. Und damit meine ich nicht nur die Kirche, sondern auch das Gemeindezentrum, die Einladung, die mit da ist, das auch zu sehen, ein neuer Bau, ein Sakralbau, der eingeweiht wurde, der aber auch in das Stadtbild hineinpasst und auch uns nicht nur präsent macht, sondern auch nochmal zeigt, es gibt eine geistliche und geistige Heimat hier. Die Einwohner, das ist gewachsen, 4,4% gehören zur katholischen Kirche. Und man kann sich so vorstellen, als man angefangen hat, die Planungen für die neue Kirche, da waren es 2000 Mitglieder und inzwischen sind es über 5000 Mitglieder in der Kirche und auch viele Taufen und Eheschließungen, von denen berichtet wird, also wo Kirche lebendig ist. Und das war uns ein großes Anliegen, auch im Bonifatiuswerk. Die alte Kirche, die sie bauen durften, war in einem Sumpfgebiet, völlig marode, konnte nicht gehalten werden, aber das war das Einzige, was zur DDR-Zeit gebaut werden durfte. Und mit großen Anstrengungen, die es gegeben hat, sowohl von der Gemeinde und auch aus dem Bistum, ist dann die Kirche gebaut worden. Und wir konnten aus dem Bonifatiuswerk dank der Spender mit knapp 4,1 Millionen auch diesen Bau unterstützen. Davon 1,5 Millionen allein aus unseren Spendenmitteln. Aber viele haben auch über das Bonifatiuswerk zweckgebunden gespendet. Und das erleben wir oft, dass sie sagen, ich möchte etwas Gutes tun. Und sie spenden das über uns, dann bekommt man natürlich auch eine Steuerbescheinigung. Aber das war ein ganz wichtiger Bau, wo wir sehen, dass es auch gute Früchte trägt.
Das ist ja auch wirklich, sieht beeindruckend aus. Ich habe mir Fotos davon angeschaut. Es ist ja eine ganz moderne Kirche, nicht die wie die Frauenkirche praktisch die Kopie der zerstörten alten, sondern ein moderner Kirchenbau. Wie fügt sich denn diese Kirche so in das Gesamte, nicht nur vom optischen her in das Stadtbild ein, sondern auch von dem, was man damit möchte, was will man sein in der Trinitatiskirche?
Also man möchte ein Schaufenster sein für die Welt, dass man in die Kirche hineinschauen kann. Und auf den Fenstern ist beispielsweise sind Worte auch oder ist die Bibel auch eingraviert. Aber man möchte auch ein Schaufenster sein in die Welt hinein. Das ist somit ein Grundgedanke und eben, dass es auch ein sehr praktikabler Bau ist mit vielen Treffpunktmöglichkeiten, mit der Kirche, die eben als Gotteshaus einlädt, aber ringsherum am Martin-Luther-Ring ist es eben dort, dass dort die mitten in dieser Stadt, dieser pulsierenden Weltstadt, dieser jungen und modernen Stadt auch jetzt ein Zentrum entstanden ist, was wahrnehmbar ist und was, wie gesagt, auch einladend ist. Und das wird schon auch mit gesehen und auch mit wahrgenommen, mehr und mehr auch positiv. Es gibt ein Café, das offen ist für alle, für Katholiken und Nicht-Katholiken. Man hat verschiedene Veranstaltungen, wo auch Gäste dann dazukommen und sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Aber es ist eben auch ein Ort des Gebetes und der Gemeindebildung. Und das ist eben das Wichtige für uns auch, dass wir nicht sagen, wir verstecken uns irgendwo, sondern wir gehen mitten hinein in die Welt. Aber wir können eben auch aus unserer Mitte leben. Wir können draußen zeigen, was wir drinnen glauben.
Der Namenspatron des Bonifatiuswerkes hat immer wieder versucht, Klöster als Träger der christlichen Kultur zu gründen und dadurch auch das Christentum in den Missionsländern zu verwurzeln. Sie haben eben schon das Kloster Helfter erwähnt, wo Ordensfrauen wieder angesiedelt wurden, das wiederbelebt wurde und jetzt schon zu einem wirklichen ausstrahlenden Punkt für die ganze Region wird. Ist das dann ein ähnlicher Ansatz, wenn das Bonifatiuswerk auch bei der Neugründung des Klosters Neuzelle in der Niederlausitz mitgeholfen hat?
Wir helfen mit und wollen mithelfen. Mhm. Es ist ja noch gar nicht begonnen. Mhm. Die ersten Mönche, und das hat uns sehr gefreut, haben aus dem Kloster in Heiligenkreuz dort Einzug gehalten.
Und eine jetzt sehr lebendige Zisterziensergemeinschaft, ne?
Ja, eine Österreich. Sehr lebendige Zisterziensergemeinschaft, die auch viele Berufungen hat. Und es freut uns sehr, dass sie sich eben entschieden haben, mit dem Bischof Ippold aus Görlitz nach vielen Anfragen, dass sie sagen, wir gehen in eine Region im Bistum Görlitz nach Neuzelle, wo etwa nur 2% katholische Christen leben. Und wir gehen eben zu den alten Wurzeln zurück, zu diesen Gebäuden. Das zeigt mir, dass wir nicht nur museale Kultur, und der Glaube ist ja nicht nur in eine Dose, wo das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, sondern es geht darum eben, wo schaffen wir es auch, geistliche Zentren mitzubauen und zu errichten. Und wir sagen vom Bonifatiuswerk, im Rahmen unserer Möglichkeit wollen wir das auch mit unterstützen. Und zum anderen glaube ich, ist es eine große Chance, missionarisch zu wirken, nicht missionieren, das hat manchmal so einen negativen Touch so in manchen Köpfen, sondern wo können wir auch von unserem Glauben erzählen, wo können wir ihn vorschlagen, wie können wir auch die Inhalte unseres Glaubens, denn viele wissen oftmals gar nichts mehr davon, aber wie können wir auch suchen und begegnen, und ganz wichtig natürlich auch, dass es Orte des Gebetes gibt, wo Menschen wissen, hier ist, ich sag mal, so etwas heiliger Boden, wo Mönche leben, bei denen ich auch weiß, hier wird gebetet, hier kann ich auch ankommen. Und wir hoffen auch, dass das ausstrahlt über Neuzelle hinaus. Diese Entwicklung ist gerade dann, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass es gut vorangeht. Und das ist für mich auch so ein neuer kleiner Keim, der gelegt wird, wo ich hoffe, dass dieses Senfkorn weiter wächst und auch in der Region auch ausstrahlen kann. Aber es zeigt, dass es immer wieder auch neue Aufbrüche gibt. Und das gerade in der Diaspora.
Wenn man sich so umhört, also was den Glauben angeht, die Glaubensinhalte und so, die sind ja bei den Menschen unserer Zeit oft so ein bisschen, wenn als suspekt betrachtet, da findet man nur schweren Zugang, aber so ein Kloster mit seiner Atmosphäre und die Atmosphäre alleine und die Schönheit oft der Lage, dieses ganz andere Leben der Menschen dort, das hat schon eine Faszination für viele. Wie erklären Sie sich das, Monsignor Austen?
Ich erkläre mir das daraus, das erlebe ich ja auch in anderen Ländern, dass in der pastoralen Landschaft, in der Gesellschaft, die manchmal eben nicht nur gedeckt ist von einer materiellen Armut, es gibt auch teilweise eine geistige oder geistliche und Beziehungsarmut. Und da wird auch manchmal unsere Welt und auch mein persönliches Leben zur Wüste, und Menschen, die oft nicht beheimatet sind in kulturellen oder in geistlichen oder auch in Fragen von Lebenssinn, die merken hier an diesem Ort, der sichtbar ist, aber auch erlebbar ist, da kann ich etwas entdecken, und da erlebe ich Menschen, die davon Zeugnis geben. Und das in einer langen Tradition, das ist manchmal befremdlich, weil es fremd ist, aber gleichzeitig auch anziehend, weil dieser Ort auch eine Ausstrahlungskraft hat, die Menschen berührbar machen, die aber auch sagen können, ich kann da auch mal hingehen, ich kann da eine Kerze anzünden, aber ich kann auch mit anderen Fragen kommen, und ich begegne Menschen mit einem Gesicht. Aber wir haben nicht nur Klöster, wir haben ja auch neue geistliche Gemeinschaften, wenn ich an Chemnitz denke, dort die Gemeinschaft Koinonia, die sich dort angesiedelt hat, auch in der Diaspora. Oder wenn ich an den Hof der Hoffnung, die Facienda, denke, was wir auch mit unterstützen im Erzbistum Berlin, wo junge Menschen mit Lebensbrüchen landen können, wo es auch junge Menschen gibt, die dem Evangelium folgen und wo es auch erlebbar wird. Wir brauchen solche Orte, die auch neben den normalen Vereinen, neben dem Gemeindeleben, auch nochmal eine Besonderheit darstellen. Wir nennen das oft Andersorte, wo ich dann damit in Berührung komme, aus welchem Grund auch immer. Aber Gott sei Dank haben wir sie, und Gott sei Dank gibt es auch Neues. Und manches erleben wir ja auch, dass manche Orden wenig Berufungen haben, dass Klöster schließen, dass Dienste nicht mehr wahrgenommen werden. So im Wandel der Zeit, das ist natürlich auch schmerzlich, und wo es auch Abschied zu nehmen gilt. Und das werden wir auch innerhalb unserer Kirche spüren und die Gesellschaft jetzt auch spüren. Hm.
Missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb am Tag der Deutschen Einheit. Wir hören jetzt etwas Musik, und dann geht es weiter im Gespräch mit Monsignor Georg Austen, dem Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. In der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb sprechen wir heute zum Tag der Deutschen Einheit über missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken hat eine lange Tradition in der Unterstützung von Projekten in Diaspora-Gebieten, also dort, wo Katholiken in der Zerstreuung leben, als kleine Gruppen innerhalb einer großen Gruppe von entweder Menschen, die keinem Glauben angehören oder anderen Konfessionen oder Glaubensrichtungen angehören. Speziell eben beim Bonifatiuswerk ist es der Norden und Osten, auch der Osten Deutschlands. Monsignor Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes und er ist heute mit uns im Gespräch. Er hat uns erzählt von der Unterstützung des Bonifatiuswerkes für die Trinitatiskirche in Leipzig und für die Neugründung des Klosters Neuzelle. Beides Projekte, mit denen das katholische Leben im Osten Deutschlands wiederbelebt werden soll. Kirchenbau und Klostergründung sind zwei ganz klassische Ansätze der katholischen Mission, aber es gibt auch moderne Projekte, bei denen man ganz von den neueren Bedürfnissen unserer Zeit ausgeht. Eines davon ist die mobile Kontaktstelle Bautzen. Monsignor Austen, was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben bei uns im Bonifatiuswerk gemerkt, dass es eben nicht nur um Steine geht, die in Kirchbauten gesteckt werden oder Kindergärten oder andere notwendige Räume, sondern es geht auch um lebendige Gesichter. Und wir unterstützen Projektstellen, wo es um neue Initiativen, die innovativ sind, die missionarisch wirken, auch gerade das Evangelium zu bringen, aber vor allen Dingen auch in der Seelsorge und Pastoral, was wir für 2 Jahre mit unterstützen, in einem Anlauf. Und dort oben in der Region um Bautzen geht es um 89 Dörfer. Und wir haben so gemerkt, dass oftmals ja gerade der ländliche Raum der ist, der zu den Verlierern. Es gibt keinen Bäcker, keinen Fleischer, keinen Tante-Emma-Laden mehr. Oft ziehen die Schulen und Kindergärten aus. Und vielfach sind dann auch noch die Kirchen, die dann auch sehen, wie kann man noch weiterleben. Und hier wurde überlegt, wie können wir einen Kontakt halten, auch in diese ländliche Region hinein. Und die Idee war eben, mit einem Bus all diese Dörfer zu besuchen und sozusagen eine mobile Kontaktstelle zu sein im ländlichen Raum mit einerseits Unterstützung und Serviceanfragen, vor allen Dingen auch für ländliche Leute hier im ländlichen Raum, aber zum anderen auch eine Art der Seelsorge, Menschen zu besuchen. Und so kann man fast wie einen mobilen Supermarkt Waren des täglichen Bedarfs auch bestellen, oder es werden Dienstleistungen angeboten für einen Wäscherei-Bringdienst, aber man ist für die Menschen auch eine Anlaufstelle, wenn es um Vermittlung geht von konkreten Hilfeanfragen, ob Arztbesuche. Und das andere ist für mich eben auch, dass das von der Kirche passiert, wo es auch um pastorale Fragen, um Seelsorge geht, wo man dann auch erlebt, dass Christen erleben, dass andere zu ihnen kommen, Zeugnis geben vom lebendigen Glauben, vielleicht auch für Glaubensfragen zur Verfügung stehen und dort eben sagen, ihr kommt nicht zu uns, weil ihr es nicht könnt, aber wir lassen euch auch nicht allein. Und so fährt regelmäßig der Bus dann durch diese 89 Dörfer und ist eine mobile Kontaktstelle, ein mobiler Glaubenshelfer, fast wie so unsere Bonnie-Busse, die ja überall in Deutschland unterwegs sind. Und das ist ein Projekt, was jetzt gerade in dieser Zeit auch in der Region Bautzen läuft.
So ein Bus wie die mobile Kontaktstelle Bautzen, ist das ein Zukunftsprojekt in einer immer älter werdenden Gesellschaft auch generell?
Es kann es sein. Also wir machen das ja nicht selbst vom Bonifatiuswerk, sondern dank der Spenden können wir diese Initiativen unterstützen. Und dabei geht es für uns auch um die Fragen der Nachhaltigkeit im pastoralen Sinn, der Wirksamkeit, also wo ich auch sehen kann, wo brauchen wir in den Veränderungen von Gesellschaft und Kirche neue Ansatzpunkte, um den Glauben zu verkünden, aber auch Glaubensbildung zu den Menschen zu bringen, und wo bekommt der Glaube auch Hand und Fuß durch diakonisch-karitative Hilfe. Natürlich müssen wir uns auch der Realität stellen, dass wir immer mehr entchristlicht werden, auch in unserem Land, aber eben auch demografisch älter werden. Und wo kommen auch älter werdende Menschen in den Blick? Wir haben beispielsweise einen Bonnibus, der in der Region Hannover fährt. Und dort hat man festgestellt, es kann nicht nur darum gehen, was sehr wertvoll ist, die Menschen zum Gottesdienst zu bringen oder für die Kinder- und Jugendarbeit, sondern viele ältere Menschen, die kommen oftmals nicht zum Friedhof. Sie sind allein zu Hause, würden gern das Grab ihres Mannes, ihrer Frau, ihrer Kinder besuchen. Und dort hat sich eine Initiative entwickelt für diese älteren Menschen, die sie einmal die Woche zum Friedhof bringt durch Ehrenamtliche. Und so würde ich mir das wünschen, dass wir schauen, was sind so die neueren Herausforderungen einer Gesellschaft, die da ist, aber auch einer Gemeinde, dass es nicht nur um Strukturen und Finanzen geht, sondern wie können wir die Menschen begleiten, wo können sie Orte des Gebetes erfahren, wo können wir ihnen Hilfe geben, auch mit dem Leben umzugehen, in Bräuchen und Ritualen, mit den Festen, die mit da sind. Aber das braucht auch Personen, die auskunftsfähig sind über den Glauben und die selbst auch Zeugnis geben mit all ihren Fragen, die das Leben auch mit sich bringt, aber die auch zur Verfügung stehen. Und dafür sind solche Personalstellen da und da hoffe ich, dass das zukunftsfähig ist.
Sicher auch eine Initiativfähigkeit, die auch an die Katholiken selbst gerichtet ist. Wir sind ja oft, fühlen wir uns als Kirchgänger in so einer Konsumhaltung. Nicht, es gibt ja die Hauptangestellten, die alles machen, aber sie unterstützen ja auch viele Projekte, die über Ehrenamt laufen, weiterhin oder vielleicht mehr als
früher. Ja, natürlich.
Früher,
und das ist
ganz
eben
wichtig.
Ein Punkt. Aber es geht nicht nur um eine finanzielle Unterstützung, die notwendig ist, sondern wo werden die Leute wertgeschätzt? Wo entdecken wir, dass ich persönlich auch zum Christsein berufen bin durch Taufe und Firmung, aber auch beauftragt? Und wie kann man diese Leute auch ein wenig weiterbilden? Wir haben verschiedene Projekte, die gerade auch in der Bildung eine Rolle spielt, in der Weiterbildung, die wir unterstützen, um Menschen zu befähigen, diesen Auftrag und Dienst wahrzunehmen. Und wo brauchen wir auch in Lebensraum orientierter Pastoral, also in neuen Situationen, in denen Menschen leben, dass sie merken, dass Kirche vor Ort und wem kann ich begegnen? Das können nicht nur Priester oder Hauptberufliche sein, sondern da sind wir alle mit unseren Charismen auch gefordert, aber wir können sie auch mit einbringen und das macht doch Kirche aus. Kirche ist doch immer so tot und lebendig, wie wir selbst sind.
Um missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland geht es in dieser Lebenshilfesendung am Tag der deutschen Einheit. Von Gastarbeitern war vorhin schon einmal mit Blick auf die skandinavischen Länder die Rede. Monsignor Austen, Sie haben erzählt davon, wie die Kirche da ganz international geworden ist vor Ort oft und dass man da schon fast ein Gefühl von Weltkirche auch in einer normalen Pfarrei haben kann. Auch im Osten Deutschlands gibt es Menschen, die auf der Arbeitssuche zu uns kommen und sehr viele davon kommen aus Polen. Wir kennen in Deutschland vor allem die Altenpflegerinnen aus Polen. Welche Berufsbilder finden wir da noch, die da so kommen?
Ja, es sind Arbeiter, Bauarbeiter, Handwerker, die mitkommen, aber eben vor allen Dingen auch in diesem Bereich. Und das ist vor allen Dingen in den Grenzregionen eine neue Herausforderung und Chance, die da auf uns zukommt. Vor allen Dingen auf das Erzbistum Berlin und Görlitz. In dieser Region bewegt es sich.
Wie wirkt sich das denn auf die Pfarreien vor Ort aus? Denn die Polen sind ja ganz überwiegend katholisch doch.
Ja, sie sind ganz überwiegend katholisch und haben natürlich auch ihre eigene Mentalität, die sie mit sich bringen. Und das sind eben die unterschiedlichen Mentalitäten, wenn sie jetzt in eine Region kommen, wo vielleicht 2-3% Katholiken leben, also in einer extremen Diaspora-Situation, dann auch nochmal im ländlichen Raum. Und wenn dann jetzt durch die Einwanderung, sage ich einmal, in eine Minderheit, eine katholische Mehrheit kommt. Und das fordert natürlich heraus. Der starke Zuwachs spiegelt sich in diesen katholischen Diaspora-Gemeinden wieder. Und wie kann ich diese Zugezogenen in das Gemeindeleben integrieren? Wie kann ich es gemeinsam gestalten? Wie kann ich die Sehnsucht nach Gemeinschaft auch mit den Menschen begleiten? Und wie kann ich ihnen auch so etwas kirchliche Heimat näher zu bringen? Natürlich ist die Sprache dann manchmal so ein gewisses Hindernis, damit hineinzuwachsen. Aber es geht eben um die Gemeinden vor Ort, die Kirchen, aber es geht auch um die Gesellschaft. Das verändert natürlich so ein Stadtbild. Und das ist die Herausforderung, wo wir jetzt auch eine Projektstelle mit unterstützen. Das Projekt heißt Glauben ohne Grenzen, um eben diese Dinge auch mit zu berichten, wo man auch sehen soll, das Miteinander wird auch zum Geschenk für uns. Wir können uns aufeinander zubewegen. Wie kann ich auch Fuß fassen miteinander und das eben nicht nur in der Kirche, sondern auch in den Dörfern insgesamt. Da verändert sich sehr viel in dieser Oder Grenzregionen.
Und da schauen wir jetzt mal ein wenig genauer hin. Erzbistum Berlin. In Löcknitz nahe der deutsch-polnischen Grenze an der Oder sind wir nun mit Frau Claudia Wildner-Schiebeck verbunden. Sie ist Projektleiterin von eben diesem Projekt Glaube ohne Grenzen. Herzlich willkommen, Frau Schiebeck.
Guten Tag.
Frau Schiebeck, Sie haben selbst einen polnischen Hintergrund. Wie würden Sie denn das so fassen? Was ist denn der Unterschied zwischen dem kirchlichen Leben in Polen und in Deutschland?
Ja, ich bin, wie Sie schon gesagt haben, auch selbst familiär verankert in beiden Sprachräumen und Kulturen. Und das hat auch bisher mein berufliches Leben geprägt. Der Unterschied zwischen dem kirchlichen Leben in Polen und Deutschland ist auf den ersten Blick sehr gravierend. Also man merkt immer wieder, dass die Mönche, die hierher ziehen, eine ganz andere Prägung haben, eine volkskirchliche Prägung. Und oftmals fehlt einfach das Verständnis für die Diaspora-Situation, die sie hier vor Ort antreffen. Und da braucht es natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl, um die Menschen auch an die Kirche heranzuführen. Wichtig ist natürlich auch die Zugänglichkeit zu der Kirche. Also wenn die Menschen hier sich ansiedeln, müssen sie auch wissen, wo sie sich in Fragen des Glaubens wiederfinden können. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, über solche Projektstellen dieses Ankommen zu fördern. Man muss immer wieder auch betonen, dass die Polen mehr aus dem Herzen heraus glauben. Und die Kirche war schon seit jeher in der Geschichte auch Hüterin der polnischen Kultur, in guten und in schlechten Zeiten, Ort des Widerstandes. Und die Menschen sammeln sich um die Kirche. Und die Menschen, die hier ankommen, sind, soweit ich das in den letzten Monaten beobachten konnte, ich bin seit dem 15. Januar für diese Projektstelle zuständig, auch gesellschaftlich sehr intensiv integriert. Bisher fehlte, sage ich mal, die Integration auf spiritueller Ebene. Und hier sind natürlich auch die Herausforderungen groß, aber auch große Chancen liegen uns da.
Also das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wenn man aus Polen dann kam, dann einmal fremde Sprache, fremde Umgebung, fremde Kultur, aber auch im kirchlichen Leben fühlte sich alles sehr fremd an erstmal.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Deshalb versuchen wir hier auch vor Ort diverse Angebote für die Zuzügler zu schaffen. Der Pfarrer der St. Otto-Kirche in Pasewalk, die sozusagen für diesen Raum zuständig ist, im weiteren Sinne der Pastoralraum Pasewalk-Oppenwalde, versuchen natürlich auf die polnischen Zuzügler einzugehen. Seit Oktober letzten Jahres wurden jetzt auch polnischsprachige Gottesdienste angeboten in Löcknitz. Das ist in dem Sinne interessant, dass wir hier vor Ort keinen kirchlichen Standort mehr hatten in den letzten Jahren. Ab Oktober letzten Jahres werden polnischsprachige Gottesdienste angeboten und wir sehen einen sehr regen Aufschwung und die Suche nach kirchlicher Beheimatung.
Wie versuchen Sie denn mit dem Projekt Glaube ohne Grenzen da Brücken zu schlagen und auch bei der Integration auch in das kirchliche Leben in Deutschland zu helfen?
Also das Wichtigste ist, an die Menschen auch ranzukommen, ihnen die Möglichkeiten nahezulegen. Hier im Großraum Stettin gibt es natürlich ein volkskirchliches, geprägtes kirchliches Leben. Die Menschen, die hierher kommen, sind natürlich auf der Suche. Wir versuchen auf diverse Art Angebote zu schaffen. Seit Beginn dieser Projektstelle haben wir auch vor Ort Kirchencafés eingerichtet, Kindertreffs, Deutschkurse, Mutter-Kind-Kreise. Das sind alles Angebote, die sehr gut genutzt werden, wo man die Menschen zusammenführen kann und auch ein Miteinander fördert. Wichtig ist natürlich für uns, keine polnische Mission hier vor Ort einzurichten. Wir möchten uns eingliedern und wir möchten ein Miteinander pflegen im pastoralen Raum Pasewalk-Oppenwalde. Deshalb sind auch Aktionen zur Förderung der Integration sehr wichtig. Wir stehen gerade vor dem Begegnungstag am 1. Oktober am Sonntag hier in Löcknitz. Dieser Begegnungstag gilt der Förderung kultureller und religiöser Vielfalt in dieser Region. Wir möchten Zeugnis geben, dass es hier Katholiken gibt und dass wir ein Miteinander pflegen möchten.
Also es geht nicht darum, einfach nur Räume zu bieten, in denen diese Volksgläubigkeit auf Polnisch sozusagen gelebt werden kann, sondern gleichzeitig auch Brücken zu schlagen, rüber dann zu den deutschen Vereinen, die wahrscheinlich auch von diesem neuen Leben profitieren können.
Das ist wohl wahr. Also wir möchten kein ineinandergekehrten Standort für polnische Messen hier vor Ort schaffen. Nein, wir folgen eigentlich nur dem Herzen und dem Bedürfnis der polnischen Zuzügler, der Katholiken, die sich natürlich gerne auch in Fragen des Glaubens mit ihrer Heimatsprache umgeben. Das ist eigentlich ein selbstverständliches Bedürfnis. Darüber hinaus ist es aber für uns ein großes Anliegen, alle Menschen hier zu integrieren, und das versuchen wir durch verschiedene Aktionen umzusetzen. In der vorösterlichen Zeit haben wir zum Beispiel eine Aktion gestartet, nach polnischer Tradition Osterkörbchen auszugestalten. Das war für den ganzen pastoralen Raum vorbereitet, und wir haben auch ein sehr großes Interesse bei den deutschsprachigen Christen geweckt. Also wir pflegen ein Miteinander, Fronleichnamsfeste werden gemeinsam ausgestaltet. Dieses Jahr hatten wir das erste deutsch-polnisch-ökumenische Bibeltage für die Kinder, also die RKW, die religiösen Kinderwochen für die Kinder hier in Löcknitz organisiert, in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche, die auch Gastgeber für unsere Messen ist. Wie ich schon im Vorfeld sagte, wir haben keinen eigenen Standort. Deshalb arbeiten wir hier sehr intensiv mit der evangelischen Kirche zusammen. Es ist ein sehr schönes Miteinander, und das möchten wir auch fortsetzen.
Glaube ohne Grenzen, nicht umsonst der Name des Projektes. Das war die Projektleiterin Claudia Wildner-Schiepek hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb am Tag der Deutschen Einheit mit dem Thema missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland. Unser Gast, Monsignor Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken hier in dieser Sendung. Monsignor Austen, wenn die Kirche in Deutschland zukunftsfähig sein will, muss man irgendwie auch junge Leute erreichen. Wie versuchen Sie das?
Nicht nur die Zukunftsfähigkeit, sondern die Jugend, und das ist für mich immer wichtig, und die Kinder sind die Gegenwart für uns in der Kirche. Und es gibt viele Dinge, wo wir eben unterstützend als Bonifatiuswerk auch helfen können. Die religiösen Kinderwochen, die ja vorhin auch angesprochen worden sind, wo Kinder und Jugendliche eingeladen sind, mit einem Glaubensthema, einem biblischen Motiv zusammenzuleben. Da machen jährlich 16.000 bis 17.000 Kinder mit in ihren Pfarreien. Sie erleben erstmal Gemeinschaft und erleben aber auch, dass Kirche lebt, und kommen über Inhalte des Glaubens ins Gespräch. Zum anderen unterstützen wir jeden katholischen Kindergartenplatz in den ostdeutschen Diözesen, weil ich glaube, dass gerade auch der Ort der Kindergärten ein Ort sein kann, wo man mit Glauben in Berührung kommt und auch Kirche zu den Festen des Kirchenjahres, zu unseren Besonderheiten, zu den Inhalten, die wir mit da haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Ort, genauso wie die religiöse Elementarerziehung im Vorschulalter. Wir haben jetzt in Kooperation ein neues Magazin rausgebracht für Familien, die Himmelspost, genauso die Bonnie Kids, eine Zeitschrift für Kinder, die bewusst auch unsere Inhalte des Glaubens aufnimmt, ihnen auch versucht, interessant nahe zu bringen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die wir unterstützen, die bei uns beantragt werden, ob das Wallfahrten sind, ob das der Weltjugendtag ist, ob das viele Bereiche, die auch gerade in den Karitativen, ob das das Projekt Manege ist, wo die Jugendlichen leben und Menschen auch mit Glauben begegnen, ob das der Kinderzirkus Birikino ist in Chemnitz, ob das die Fazenda Gut Neuhof ist, so könnte ich aufzählen. Wir haben etwa 800 Projekte in diesem Feld der Kinder- und Jugendarbeit, was wir jährlich mit unterstützen können. Ja, und da gibt es eben sehr viele Projekte, die dann auch bei uns beantragt werden. Aber wir versuchen auch, zum Beispiel durch den Bonifatiuspreis, auf innovative Projekte aufmerksam zu machen.
Mhm. Zu diesen innovativen Projekten gehört das Projekt Kreuzfahrt der Jugendkirche SEM in Berlin. Was hat es damit auf sich?
Das war ein Projekt, was wir ausgezeichnet haben als Sonderpreis beim Bonifatiuspreis. Da ging es eben darum, die Jugendkirche SEM, sie hatten die Idee, weil Jugendliche oftmals viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen, dass sie eben auch die Medien nutzen. Viele haben einen Knopf im Ohr oder nehmen ein iPad mit oder hören es über Smartphone und beschäftigen sich häufig dann auch mit sich selbst. Und wir haben ein Projekt zu einem Projekt eingeladen, Kreuzfahrt hieß das, wo man bewusst eingeladen hat, in einer S-Bahn unterwegs zu sein und wo man nicht nur individuell hört, sondern wo man bei dieser Kreuzfahrt die Umgebung bewusster wahrgenommen hat, aber auch Impulse bekommen hat, Glaubensimpulse, Gebete, die Perspektive mit aufgenommen hat, also in jugendgemäßer Form Gott im Alltag zu entdecken. Das eben in einer sehr säkularen wirkenden Stadt Berlin, einen Blick auf kirchliche Traditionen, aber Jugendliche eben auch mit einzuladen als einen Impuls im Unterwegssein, Gott im Alltag zu entdecken.
Also Altes in neuem Gewand, das könnte das Stichwort sein. Also sich nicht nur ärgern über den Knopf im Ohr, sondern vielleicht kann man auch mal schauen, was kann man damit auch anstellen alles. Eine andere Aktion, die Sie unterstützen, sind Udos 10 Gebote. Das fand ich auch noch spannend. Monsignor Austen, können Sie mir kurz sagen, was das ist?
Ja, Udo Lindenberg, der Panikrocker, was viele gar nicht wissen, der malt auch Bilder. Und in Hamburg auf der großen Freiheit steht die Kirche St. Josef. Dort haben wir auch ein Projekt unterstützt in Hamburg. Und in dieser Kirche entdeckte ich, dass eben diese Bilder, 10 Gebote, wo Udo Lindenberg versucht hat, Impressionen in seiner Art natürlich zu den 10 Geboten aufzumalen, wie er sie sieht. Und die haben wir zum Libori-Fest nach Paderborn geholt. 47.000 Menschen haben in 9 Tagen diese Ausstellung besucht. Man merkt natürlich schon, dass auf der einen Seite interessiert, wie malt denn Udo Lindenberg so etwas. Ihm ist auch sehr wichtig, das christliche Menschenbild, die Menschheitsfamilie in den Mittelpunkt zu rücken. Aber was können die 10 Gebote uns auch heute sagen, wenn es um die Gestaltung der Welt geht? Und da hatten wir auch eingeladen, zusammen mit einem jüdischen Rabbi, aber auch einem Vertreter der Muslime, der Christen, was können uns die 10 Gebote heute sagen für unseren eigenen Glauben, auch im Verbund. Wir haben politische Vertreter eingeladen, wenn es um das christliche Menschenbild geht. Wie kann unsere Welt heute aussehen? Was brauchen wir aber auch für unsere Identität? Und viele, haben wir gemerkt, kamen, um sich auch dann über die 10 Gebote auseinanderzusetzen. Die waren auf einmal Thema. Eine Mutter kam mit ihrem Kind, die gucken sich das Bild und sagen, was kannst du, wenn es heißt, eben die Unwahrheit sagen? Das war dargestellt, dass eine Schlange einen eben fast erwürgt, oder du sollst ja kein fremdes Bild von Gott machen. Und ich glaube, dass vielen die 10 Gebote nochmal neu so etwas in den Blick gerückt wurden. Es wurde darüber gesprochen. Wir haben auch zum Gebet eingeladen, auch mit Musik. Und das war eine sehr schöne Zugangsweise über Kunst, auch Menschen, die sich eben mit der Kunst auseinandersetzen. Und was wir dazu noch gemacht haben mit Udo Lindenberg zusammen, unterstützen wir mit dem Erlös. Der Eintritt war kostenfrei, aber viele haben etwas gespendet. Ein Haus für psychisch kranke Frauen in Altona. Und das, finde ich, ist neben den geistlichen und inhaltlichen Auseinandersetzungen auch nochmal ein gutes Zeichen der Hilfe.
Ja, es gäbe noch viel zu erzählen über missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland. Sicher ein Tag, an dem wir nicht nur jammern sollten über den geistigen Verfall unseres Landes, sondern einfach auch hinschauen können auf das, was es alles schon gibt. Vielen Dank, Monsignor Austen, dass Sie uns davon erzählt haben. Sie hatten noch ganz viel auf Lager gehabt. Paddy Kelly Tour mit Anbetungsabenden zum Beispiel, Firmung an der Schule, Väterabende für Väter von Erstkommunionkindern. Also es gibt noch eine lange Liste an Projekten, die das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Spot gesehen. Vielen herzlichen Dank, Monsignor Austen, dass Sie in dieser Sendung mit uns zusammen waren.
Sehr gerne, und ich kann nur das unterstreichen, was Sie gesagt haben. Bei allen Fragen, Problemen und Umbrüchen gibt es auch Aufbrüche, und die mit Gottvertrauen zu gehen und auch nicht mit einer Angst sich zu verstecken, sondern auch zu sagen, wo kann ich meinen Dienst mit tun und wo kann ich draußen zeigen, was ich drinnen glaube.
Dankeschön. Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Wenn jemand sich interessiert fürs Bonifatiuswerk, beim Hörerservice von Radio Horeb gibt es die Kontaktdaten unter 08328 921 110, die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen, erholsamen und auch gesegneten Feiertag.